liebe Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Ergo Wohnzimmergespräche, ein Podcast, bei dem wir uns mit Experten über aktuelle Themen austauschen. Es geht um Alltägliches, aber tatsächlich auch um Probleme und Herausforderungen, die sich jetzt während der aktuellen Krise ergeben haben, die aber sicherlich zum Großteil danach auch noch relevant bleiben können, denn wir wissen nicht, wie lange es noch so weitergeht und insofern haben sich viele Dinge und Abläufe einfach auch in Zukunft massiv verändert. Unser Alltag wurde auf den Kopf gestellt. Wir mussten beruflich und auch privat Gewohnheiten und Abläufe verändern, uns auf die Situation einstellen. Und mein Eindruck war, dass viele so eine kurze Schnappatmung hatten und erstmal wild durcheinander gelaufen sind und alle sehr aufgescheucht waren, um sich an diese neuen Bedingungen zu gewöhnen, auch von Sorgen getrieben waren und dass inzwischen aber sich alle ganz gut eingegroovt haben auf diese aktuelle Situation, sich technisch soweit aufgestellt haben, dass mobiles Arbeiten möglich ist, dass sie im Austausch mit ihren Kollegen bleiben können, dass der Job nicht zu arg gelitten hat. Und insofern wären schon erste Stimmen laut, dass man eventuell ja diese Art des Arbeitens auch für die Zukunft irgendwo beibehalten könnte oder zumindest viel davon mit rübernimmt. Und vielleicht von den Herausforderungen des Homeschoolings oder der Kurzarbeit, die auch viele getroffen haben, mal abgesehen, wollen wir dieses Thema heute beleuchten. Unter der Überschrift Work-Virus-Balance, es gibt ja die Work-Life-Balance und die Arbeit ist geblieben und das Leben wurde eigentlich zum Großteil durch diesen Virus jetzt beeinflusst und deshalb schauen wir, wie man da die Balance halten und finden kann. Ich bin Kai Bösel. Neben meinem Federmagazin Daddylicious verdiene ich meine Brötchen als Headhunter, konnte also eigentlich selbst relativ schnell auf Remote Work umstellen, also auf Fernarbeit, fernab eines Büros. Und das war aber nicht und ist nicht für jeden so einfach möglich, deshalb wollen wir darüber sprechen. Mein heutiger Gesprächspartner ist tatsächlich ein Digital Native. Als sie geboren wurde, hatte ich schon mein Abi in der Tasche und habe meinen Zivildienst gemacht. Also sie ist wirklich in diesem digitalen Umfeld aufgewachsen. Celine Flores Villas ist Gründerin, Beraterin. Sie ist eine Business-Influencerin, unter anderem bei dem Social Network LinkedIn. Und darüber hinaus ein Geek mit einem Rieseninteresse an Zukunftstrends in der Technik, an modernen Arbeiten. Also das Schweizer Messer zu diesem Thema, was wir heute beleuchten wollen. Bestimmt habe ich ganz viel vergessen. Deshalb erstmal hallo Celine, hallo und herzlich willkommen bei den Ergo Wohnzimmergesprächen. Stell dich am besten kurz einmal vor und sag auch, wo dein Wohnzimmer sich befindet, aus dem wir dich jetzt hören.
Ja, Kai, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und freue mich sehr auf unser Gespräch jetzt. Ich melde mich jetzt gerade tatsächlich aus meinem Remote Working Space hier in München. Und ja, wie alle anderen seit Corona bin ich natürlich eben auch in meinem Wohnzimmer mit meinem Laptop unterwegs und beim Telefon und versuche irgendwie mein Business von hier aus zu steuern und weiterzuführen. Und was du gesagt hast über mich, war alles schon sehr richtig und hat das sehr gut zusammengefasst. Ich treibe mich, wie du gesagt hast, sehr viel auf dem Netzwerk LinkedIn rum und bespiele da die Themen Innovation und Tech-Trends und Entrepreneurship. Also das sind irgendwie die Themen, für die ich brenne und mache da eben regelmäßig verschiedene Beiträge zu und Videos. Das heißt, wer Bock auf die Themen hat, gerne da mal schauen. Und weil ich eben selber jetzt über die letzten 2 Jahre schon eine sehr hohe Reichweite da aufgebaut habe, helfe ich jetzt auch anderen Professionals, sowohl Angestellten, Selbstständigen, Unternehmern, auch eine Personal Brand aufzubauen auf eben solchen Netzwerken und entwickle da jetzt auch gerade ein E-Learning zu dem Thema. Das heißt, das ist so meine größte Baustelle im Moment.
Okay. Das heißt aber, du bist dann nicht erst durch die Krise eigentlich zu dieser Heimarbeit gewechselt, sondern das war durch deine Selbstständigkeit schon vorher auch ja eigentlich so dein Arbeitsalltag. Hat sich trotzdem irgendwas verändert? Sag uns einmal, wie so ein typischer Tag bei dir im Moment aussieht.
Ja, absolut. Also ich habe tatsächlich schon von Beginn an seit meinem Berufs- und Karrierestart von zu Hause auch arbeiten können. Am Anfang war ich eben in der Unternehmensberatung und mein Team saß aber ganz verteilt in ganz Deutschland. Das heißt, da war es auch egal, ob ich jetzt ins Büro gehe oder zu Hause bin und habe natürlich diesen Luxus auch oft genutzt, auch einfach mal zu Hause zu bleiben, weil man sich ja doch dann immer den Fahrtweg und so weiter spart. Und seitdem arbeite ich zu Hause, bin zu Hause arbeitend erprobt sozusagen. Mhm. Und was war deine zweite Frage?
An welchen Projekten du im Moment hauptsächlich eigentlich schraubst?
Ja,
aber das hast du eigentlich schon beantwortet mit deinem E-Learning-Produkt. Also das ist ja das, wo du im Moment, glaube ich, so das nächste große Projekt für dich gerade an den Start gebracht hast oder darauf hinarbeitest, ne?
Ja, absolut, das stimmt. Also das ist auch ein echter Brocken, weil man stellt sich das immer so vor, ja, wir digitalisieren das schnell und machen irgendwie ein digitales Produkt draus. Aber natürlich habe ich die Inhalte irgendwie, weil ich sonst eben das auch in Live-Workshops eben vermittle, dieses Wissen. Aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man das in maximal 10 Minuten Videos alles noch kompakter vermitteln muss. Und da schreibe ich eben gerade an dem Konzept und in 2 Wochen drehen wir jetzt auch, damit wir dann dieses E-Learning eben fertig haben und endlich auch auf den Markt schmeißen können, weil da ist jetzt echt, das war jetzt eine Riesenmenge Arbeit mit meinem Team und ich bin froh, wenn das jetzt auch endlich geschafft ist.
Bist du denn überall ähnlich produktiv? Also merkst du einen Unterschied in deinem Output eigentlich, ob du jetzt von zu Hause arbeitest, ob du vielleicht im Café sitzt oder am Flughafen oder doch in einem Büro umgeben von Kollegen? Hast du so den Eindruck, du kannst dich da immer gleich fokussieren und das gleiche Ergebnis erzielen oder merkst du schon, dass dich die Umgebung irgendwo beeinflusst bei deiner täglichen Arbeit?
Es kommt ehrlich gesagt so ein bisschen auf die Aufgabe an, die ich machen muss und auch so ein bisschen auf die Tagesform. Also ich glaube, das kennen wir alle. Ne? Ich kann hier zu Hause sein, es ist alles ruhig, ich habe alle meine Unterlagen da, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwas sitzt mir quer, ich habe irgendwie nicht gut geschlafen und bin einfach nicht produktiv. Ich glaube, solche Tage kennt jeder und die habe ich dann eben auch wenn ich eigentlich in einer ungestörten Umgebung bin. Und dann gibt es andere Tage, wo ich irgendwie unterwegs bin und irgendwie zwischen meinem einen und anderen Termin nochmal 3 Stunden Zeit habe, mich in den Café setze, zwischen 1000 anderen Leuten und da aber viel produktiver bin. Vielleicht hängt das zumindest bei mir auch immer so ein bisschen mit dem Druck zusammen. Also wenn ich Zeitdruck habe, bin ich grundsätzlich wesentlich produktiver. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen Tagesform, muss ich sagen. Ich kann mich gar nicht tendenziell besser zu Hause konzentrieren.
Okay, weil ich weiß es noch, ich habe 2004 mein erstes Startup gegründet, wir hatten relativ viele Entwickler mit an Bord und natürlich als Gründer hat man so diesen Teamgeist und will auch diesen Spirit so überschwappen lassen auf sein Team und im Laufe der Jahre kam dann so der Erste, der sagt, oh, eigentlich ist er immer erst so ab 13 Uhr so richtig produktiv und ein anderer hat dann gesagt, ich würde gerne ins Ausland gehen, kann ich von da euch ein bisschen zuarbeiten, der Letzte ist dann auch, wollte lieber 2 Tage von zu Hause machen und dann stehst du so um 11 Uhr in deiner IT-Abteilung, keiner ist da und denkst, eigentlich haben wir doch gerade eine Vision und arbeiten auf irgendwas hin. Also ich glaube, so dieser Wunsch nach dieser Arbeitsform ist bei fast allen da. Ich glaube, es ist nicht jedermanns Sache, aber es ist so, ja, zieht sich jetzt ein und ich glaube, da ist natürlich eine Chance, aus der aktuellen Situation zu lernen und zu sehen, wie kriegt man das auch so aufgesetzt, dass eben die Produktivität nicht leidet und vielleicht findet man so Möglichkeiten, das auch auf den einzelnen Mitarbeiter so runterzubrechen. Aber ich glaube, da steht noch einiges so vor der Tür, was es zu bewältigen gibt. Ne? Siehst du für dich dann positive oder negative Effekte? Also durch das, was sich jetzt so verändert hat, sicherlich finden keine Veranstaltungen für dich statt, die, glaube ich, ein sehr großer Part von deinem Netzwerken auch sind. Also du hast ja wahrscheinlich kein festes Einkommen, sondern bist auch ein bisschen an deinen Projekten dran. Also was hat sich da jetzt verändert?
Ja, absolut. Also das shiftet jetzt natürlich einfach. Und wenn ich mein Geld nur mit der Moderation und Auftritten verdienen würde, dann sähe das jetzt echt natürlich sehr mau aus irgendwie. Und ich bin in dem Sinne einfach total froh, dass ich eben vorher schon die Chance genutzt habe, mir irgendwie auch diese Online-Präsenz aufzubauen, also mit meinem LinkedIn-Channel und da jetzt trotzdem ja letztendlich noch ein Sprachrohr zu den Menschen habe. Ne? Also ich brauche nicht zwangsläufig die Bühne, um jemanden zu erreichen, die physische, sondern ich habe irgendwie meinen Channel, wo mir jetzt eben mittlerweile knapp 50.000 Leute folgen, also Professionals aus eben diesen Bereichen, in denen ich mich auch bewege, und die erreiche ich eben auch da. Und das ist natürlich auch nach wie vor, oder vor allem jetzt kann man sagen, für andere Unternehmen natürlich interessant, ne? Die sagen so, hey, wir haben hier irgendwie ein digitales Event, kannst du uns helfen und das an deine Community verteilen? Und insofern bekomme ich da natürlich jetzt auch Anfragen, einfach auf meiner digitalen Plattform letztendlich Inhalte zu vermitteln, was ich sonst auf einer physischen Bühne mache. Das heißt, es shiftet alles in den Online-Bereich und ich bin einfach froh, dass ich eben mir das vorher schon so aufgebaut hatte und jetzt da nicht komplett überrumpelt werde, klar.
Ja. Das ist tatsächlich bei mir auch so ein bisschen der Fall. Ich bin ja eigentlich Headhunter hauptberuflich und da ist natürlich auch vieles an Projekten erstmal eingefroren, weil so Personalentscheidungen aufgeschoben wurden, aber da dafür rückt der Delicious, mein Vätermagazin, was eigentlich eher ein Freizeitprojekt ist oder so mal vor 7 Jahren angefangen hat, gerade so ein bisschen mehr wieder in den Vordergrund, weil gerade sehr viele da auch nach Informationen suchen, wie kriegt man diesen Spagat hin, und dadurch habe ich darüber wieder etwas zu tun. Und natürlich haben wir, glaube ich, beide uns ja diese Reichweite auch erarbeitet. Das ist sehr, sehr mühsam, weil man eigentlich bei Null anfängt, und dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung, wenn man dann irgendwann das nutzt, um darüber dann auch wieder Geschäft zu machen, ne?
Ja, total, absolut.
Du kennst ja nun auch die Unternehmensseite, und ich glaube so, es war ja sehr populär zu Anfang der Krise zu sagen, wir schicken alle nach Hause, die Arbeit muss aber irgendwo weitergehen. Du hast in einer großen Beratung gearbeitet. Was siehst du da so als Herausforderung? Ich hatte ja schon meine kleine Geschichte erzählt mit den Entwicklern. Was müssen Unternehmen tun, um es zu schaffen, da quasi durch so eine Zeit möglichst unbeschadet durchzukommen? Wie kann man Leute zusammenhalten, motivieren und auch irgendwo im Austausch lassen?
Ja, ich glaube, da gibt's total verschiedene, letztendlich konkrete Tools, die man am Ende nutzen kann. Also ob das jetzt zum Beispiel ist eine Sportsession irgendwie jeden Morgen um 8, wo man halt irgendwie sagt so, hey, über, was weiß ich, den Videocall, den Zoom, Videocall, treffen wir uns alle um 8 Uhr, machen Morning Workout. Das ist tatsächlich bei einer Firma, so die ich kenne, die das machen. Das finde ich sehr cool. Dann gibt es natürlich andere Firmen, die sagen so, nee, wir machen das nicht morgens, wir machen das abends und treffen uns letztendlich zum Feierabend, Bier digital. Auch witzig. Also ich glaube, da gibt es total viele coole Formate. Aber was es letztendlich für mich zeigt in Essenz ist, dass man sich dafür einfach viel mehr Zeit nehmen muss. Weil das ist nichts mehr, was automatisch mitläuft. Du triffst die Leute nicht mehr automatisch in der Kaffeeküche irgendwo auf dem Flur und hast nicht diese ganz selbstverständlichen zwischenmenschlichen Kommunikation, sondern du musst dich halt viel aktiver darum bemühen. Und deswegen habe ich auch tendenziell ich jetzt auch das Gefühl, ne, die Calls, die man irgendwie so macht und Anrufe und Chats und was weiß ich, die nehmen eher zu in dieser Phase, weil man eben noch aktiver auf die Leute zugehen muss, damit eben dieser Zusammenhalt da bleibt, damit die Motivation da bleibt. Und das finde ich total interessant, also dass man sich echt einfach Zeit dafür nehmen muss und das richtig einplanen muss.
Ja, ich glaube, früher gab es immer diesen Satz, das haben wir schon immer so gemacht, so als Entschuldigung für, wir ändern nichts. Ich glaube, der wird wirklich irgendwann abgeheftet und nicht mehr so häufig verwendet in Zukunft, weil wir jetzt gelernt haben, man muss, glaube ich, alles hinterfragen, jeden Prozess, jeden ausgetrampelten Pfad, weil es eben jetzt deutlich wurde, dass es so nicht funktioniert oder viele Dinge einfach auch anders laufen können. Ich habe aber auch durchaus so kritische Stimmen schon gehört, die sagen, so dieses Thema der Gleichberechtigung, mit dem ich ja auch über der Delicious mich viel befasse, also dass der Papa auch zu Hause bleibt und die Mama arbeiten geht, da trommeln wir sehr für, dass man da eigentlich wirklich keine Unterschiede mehr macht. Und einige sagen, durch diese Zeit jetzt fallen wir wieder so ein bisschen zurück in alte Muster, dass quasi Papa seinen Job erhält und dann doch wieder die Mama jetzt mit Homeschooling dafür sorgt, dass der Haushalt irgendwo am Laufen bleibt. Ist das was dir auch begegnet, was du beobachtest, oder hast du da nicht so viel Berührung mit diesen Themen?
Mit dem Thema tatsächlich, da habe ich also zwei konkrete Gegenbeispiele, witzigerweise. Also einmal jetzt bei mir selber ist es tatsächlich so, dass ich mir oftmals an die Nase fassen muss, weil ich weniger koche und weniger sauber mache und weniger hier alles im Griff habe als zum Beispiel mein Freund. Bei uns ist es also genau umgekehrt, weil der, ich weiß auch nicht, wo der die Zeit hinnimmt, aber irgendwie ist er besser strukturiert, so dass er das zwischendurch immer hinkriegt und ich irgendwie so, nein, ich schaffe das jetzt nicht, vielleicht kriege ich es morgen hin. Also ich glaube, Gegenbeispiele gibt's, und das ist eben mir auch gerade noch eingefallen. Ich hatte einen digitalen Call und ein Interview mit der Deutsche Bahn Vorstandsvorsitzenden von der Sparte Güterverkehr, und Sigrid Nikutta heißt sie. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und bei ihr war das so, als wir in dem Call waren und sie hatte eben auch ihre Videokamera an, da ist dann auch eins ihrer Kinder irgendwie reingerannt und dann hat sie nur erzählt, ja, bei uns ist es genau andersrum, ich bin Vollzeit beschäftigt und wir haben 4 Kinder und mein Mann macht gerade Homeschooling mit denen und sorry, und hat das dann auch erzählt. Also fand ich es auch witzig, ne? Da ist es also auch genau andersrum. Das heißt, mir sind jetzt tatsächlich ganz unterschiedliche Beispiele begegnet, also sowohl so rum als auch andersrum. Ich wüsste gar nicht, ob man das jetzt genau sagen kann, dass es jetzt dadurch nochmal unterstützt oder gefördert wird, dass die Frau irgendwie zu Hause tätig ist. Ich meine, wenn die das vor Corona war, dann ist sie das auch jetzt immer noch. Und wenn es umgekehrt ist, dann ist das halt auch jetzt immer noch umgekehrt.
Okay. Ist denn dieses flexible Arbeiten und eigenverantwortliche Arbeiten, was du im Moment machst, ist das für dich fest verankert mit deinem Berufswunsch? Oder könntest du dir auch vorstellen, wenn die nächste Unternehmensberatung mit einem spannenden Projekt um die Ecke kommt, zu sagen, dann setze ich mich auch wieder 8 oder 10 oder 12 Stunden am Tag in ein Büro? Oder findet das so in deiner Welt eigentlich gar nicht statt und du brauchst diese Freiheit in der Ausgestaltung?
Jetzt gerade brauche ich die Freiheit auf jeden Fall noch, ne? Also ich würde sagen, sag niemals nie, zu grundsätzlich wieder in ein großes Unternehmen zu gehen. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, nur jetzt noch nicht, weil jetzt habe ich einfach gerade noch so zu viele Ideen und Projekte, die ich irgendwie selber umsetzen möchte und mich einfach noch nicht wieder festbinden möchte an irgendein Unternehmen, wo ich dann natürlich auch vielleicht immer mal Projekte umsetzen muss, die irgendwie nicht so meinem Gusto entsprechen und nicht dem, worauf ich richtig Bock habe. Insofern jetzt gerade nicht, aber was du sagst zu dem von zu Hause arbeiten, das heißt, wenn ich mal irgendwann wieder in einen großen Konzern vielleicht gehe oder ein großes Unternehmen, dann muss das auf jeden Fall möglich sein. Und ich glaube, das ich bin froh, dass jetzt durch diese Krise das so in so einer Welle im Prinzip uns erschlägt oder viele Unternehmen erschlägt, dass sie im Prinzip umstellen müssen, weil die werden das so nicht mehr lange fahren können, Modell, wo von zu Hause aus arbeiten nicht gestattet ist oder nur irgendwie einen Tag die Woche maximal. Weil ich meine, man sieht es an sämtlichen Studien, wo irgendwie die Gen Z befragt wurde, also die Menschen, die nach 1994 geboren wurden, bezeichnet man ja als Gen Z, wo eben 4 von 10 sagen, sie würden niemals einen Job annehmen, wenn sie nicht von zu Hause aus arbeiten können. 4 von 10 sagen niemals, ne? Und was ist mit den anderen 6? Die sagen vielleicht eher nicht oder was weiß ich, aber daran sieht man ja, dass gerade junge Generationen, und dazu würde ich mich jetzt irgendwie auch noch zählen, dass das für die ein Muss ist. Für mich ist es einfach auch ein Must-Have, und auch wenn ich wieder in ein großes Unternehmen wechseln würde, will ich diese Freiheit haben, von da zu arbeiten, wo ich will, und ohne das würde das für mich tatsächlich nicht mehr funktionieren.
Auch da ist meine Erfahrung tatsächlich durch so die Kandidateninterviews, die ich als Headhunter führe, dass tatsächlich auch diese Frage nach mobilem Arbeiten häufiger vor der Gehaltsfrage gestellt wird. Also auch da stellen wir fest, es gehört auf jeden Fall zu den Top-Wünschen und Anforderungen an den Arbeitgeber, teilweise aber auch auf Jobs, wo man eigentlich das Gefühl hat, da kann das nicht funktionieren, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, im Vertrieb tätig bin oder wenn ich vielleicht auch ein Teamleiter bin, dann finde ich, ist irgendwo so eine Präsenz vor Ort durchaus auch wichtig. Also wo kommt dieser Wunsch her, nach mobilem Arbeiten, nach von zu Hause? Ist das ein Stück weit Bequemlichkeit? Weil es ist ja keine, man hat ja keine erhöhte Produktivität von dort und so ist es. Also was ist da der Treiber, dass die Leute sich das so groß wünschen?
Ja, also ich glaube, solange man, also du sagst, man hat keine erhöhte Produktivität, aber ich denke halt, solange man keine geringere Produktivität hat, ist es ja auch völlig legitim. Also warum dann nicht? Und ich denke, ganz ohne wird es nie gehen, weil man eigentlich auch dieses Zwischenmenschliche eben braucht, eben dieses Soziale, diesen Flurfunk, all das, was irgendwie sonst noch passiert, um die eigentlichen Aufgaben drumherum. Aber ich finde, man sollte halt einfach die Flexibilität haben, das jederzeit tun zu können, wenn es irgendwie einfach besser mal passt an irgendeinem Tag. Und ich glaube, ja, junge Menschen, die vielleicht auch noch nicht gearbeitet haben und sich sowas jetzt wünschen, wissen vielleicht auch gar nicht zu schätzen, wie cool es auch ist, in einem Büro mit anderen Menschen irgendwie zusammenzusitzen und zusammenzuarbeiten, und dass da dann auch wirklich so dieser Team-Spirit erst richtig aufkommt, wenn man sich persönlich sieht und trifft und auch man erst dann irgendwie eine Bindung aufbaut und vielleicht sogar aus Kollegen auch Freunde werden irgendwann, ne? Das ist ja was eigentlich nur durch persönlichen Kontakt wirklich richtig sich verankern kann. Trotzdem, klar, also ne, was du sagst mit dem, es gibt Bereiche, wo das vielleicht gar nicht möglich ist, in vielen Vertriebsbereichen oder Bereichen, wo man auch Maschinen benötigt, die es nur auf der Arbeit gibt, und dann sagst du, ja, woher kommt der Wunsch? Ich kann mir halt auch einfach echt vorstellen, dass es irgendwie auch bedingt ist durch soziale Medien, ne, dass junge Menschen sich das alles angucken und die sehen irgendwie die Blogger, die durch die Welt reisen und damit Geld verdienen, und irgendwelche YouTuber, und das sind ja für junge Leute sind das oftmals die Stars und die Vorbilder, und die denken sich dann halt, ja, warum soll ich nicht auch aus der ganzen Welt aus arbeiten können und so ein ungebundenes, freies Leben führen. Ich glaube, das weht einfach viel auch daher dann der Wind, dass man das als Vorbild sieht und dann auch für sich irgendwie einen gleichen Lifestyle sich wünscht. Aber natürlich ist das nicht für jeden realistisch, das ist ja auch klar.
Du hast jetzt gerade schon die sozialen Netzwerke angesprochen. Das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, du fokussierst dich auf LinkedIn. Das ist ganz klar ein Business-Netzwerk. Da machst du Geschäft, da arbeitest du drauf quasi. Es gibt ja auch durchaus soziale Netzwerke, die eher einen unterhaltenden Charakter haben, wo aber auch gerade die von dir angesprochene Generation Z sehr viel Zeit verbringt. Ist das aus deiner Sicht, machen solche Netzwerke alle Sinn? Sind die eher ein Zeitfresser oder stellt man sich gar nicht mehr die Frage, wie es ohne wäre, weil man damit groß wird? Also wie hast du so deinen Weg gefunden, dein Netzwerk, und blendest du die anderen aus oder bespielst du irgendwo alles?
Tatsächlich versuche ich immer, LinkedIn sowieso, ne, klar, das mache ich täglich, aber ich versuche eben auch ein Instagram irgendwie öfter mal, immer mal wieder zu bespielen, aber es ist tatsächlich, also es kostet einfach viel Zeit, guten Content auf LinkedIn zu machen, und entsprechend wenig Zeit habe ich dann einfach für andere Netzwerke noch übrig. Und weil LinkedIn mir, ich sage jetzt einfach mal, am meisten bringt, salopp gesagt, habe ich da auch einfach meinen Schwerpunkt gesetzt und öffne auch Instagram manchmal mehrere Tage am Stück nicht, weil ich es einfach nicht schaffe. Und ich glaube, da ist einfach so ein bisschen der Unterschied, bist du jemand, der Content selber kreiert? Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich habe neben diesen ganzen Content-Produktionen, die ich mache, gar keine Zeit mehr, selber viel zu konsumieren. Also ich habe so 2-3 Plattformen oder 2-3 Personen, die ich einfach inspirierend finde und denen ich folge. Aber das ist, also ich verbringe da halt dann keine Stunden an so einem Instagram mehr, weil ich, da fehlt echt einfach die Zeit so. Und ich gucke dann eben gezielt nach diesen 3-4 Personen, Institutionen, die ich irgendwie cool finde, und hole mir da die Infos aktiv, wenn ich Bock drauf habe. Ich nutze es tatsächlich nicht so nebenbei in eine Stunde und dann zieht die Zeit so ins Land. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ist es bei dir ähnlich?
Also tatsächlich haben wir so ganz bewusst abends sind wir nicht digital unterwegs und blenden das mal aus. Also in meinem Job, da mischt sich das auch manchmal. Ja, natürlich nutzt man diese Netzwerke auch irgendwo beruflich. Wir haben fast 50.000 Fans mit Daddylicious auf Facebook, die wir irgendwo bespielen müssen. Auf Instagram funktioniert es mit uns nicht so gut, weil wir unsere Kinder gar nicht so richtig dort in den Vordergrund stellen. Das müssten wir, um ein richtiger Family-Influencer zu sein. Deshalb wachsen wir da nicht so rasant. Und deshalb bespiele ich diese Kanäle und sicherlich auch mal abends um 21 Uhr oder am Wochenende, wenn das irgendwo Not tut. Aber wir haben so ein bisschen diese Family oder die Quality Time für uns mal definiert, weil wir gemerkt haben, als unsere Tochter geboren wurde, haben wir immer Fotos mit dem Handy gemacht, und dadurch war das Handy immer an der Seite. Natürlich möchte man den kleinen Stöpsel auch am liebsten alle 10 Sekunden fotografieren und so. Dann hast du irgendwann 5.000 Fotos auf deinem Rechner, weil man einfach immer nur noch drauf hält, und dein Kind kann noch nicht mal reden, aber weiß schon, wie es auf dem Handy swipen muss, weil es irgendwo das mal gesehen hat bei dir. Und das hat uns irgendwann echt erschrocken, dass wir gesagt haben, so, wenn wir nach Hause kommen, dann landet das Handy in der Ladestation und man ist wirklich dann offline und kümmert sich eine gute Familienzeit und kann das denn, wenn das Kind dann schläft, vielleicht mal wieder in die Hand nehmen. Aber da haben wir versucht, für uns das so ein bisschen zu trennen. Ne? Aber klar sind Netzwerke total irgendwo auch ein Zeitfresser, und man fragt sich manchmal, muss ich das, die Zeit investieren, oder bringt es mir eigentlich außer Spaß vielleicht gar nichts mehr? Und deshalb haben wir versucht, da so ein bisschen selektiver zu werden.
Ja, und auch teilweise nicht mehr Spaß. Also wenn man sich danach überlegt, was hat man denn da jetzt eigentlich angeguckt, würde ich wetten, dass die wenigsten noch genau was Konkretes wiedergeben können. Es ist einfach wirklich, es verstreicht einfach Zeit, die irgendwie einfach nicht wirklich clever investiert ist. Und also klar, ist jetzt nicht so, als würde das mir nie passieren. Mir passiert das auch manchmal. Und dann gibt es auch Phasen, wo ich mal wieder richtig so eine Sucht kriege und irgendwie ständig reingucke. Und dann ermahne ich mich auch. Und dann gibt es echt Wochen, wo ich dann einfach sage, ey, ich muss gerade irgendwas Wichtiges fertig kriegen. Mich lenkt das so sehr ab, dass ich jetzt einfach mal 2 Wochen die App vom Handy schmeiße. So, du musst ja nie deinen Account löschen, du kannst ja auch einfach mal die App löschen. Und jetzt im Moment zum Beispiel habe ich Instagram auch gelöscht, weil ich einfach, ich merke gerade einfach, ich möchte mich mehr fokussieren und ich kann manchmal auch dann mich nicht so sehr disziplinieren, dass ich irgendwie sage, ja, am Tag nur 20 Minuten oder so, sondern das artet halt manchmal aus, ja, und dann lösche ich die einfach mal runter und gönne mir die Auszeit. Und ich glaube, das ist total wichtig, wenn man merkt, da fließt so viel Zeit rein und man kann das ja sogar, zumindest beim iPhone, ich weiß nicht, wie es bei anderen Handys ist, kann man das ja sogar messen, die Bildschirmzeit, wie viel man da verbringt. Und wenn das mehr als eine Stunde ist am Tag, dann sollte man so diese ganzen Apps mal zeitweise entfernen.
Dann ist die Technik und die digitale Umgebung schon irgendwo auch dir in Fleisch und Blut übergegangen, oder sagst du irgendwann auch, also der perfekte Urlaub wäre für mich ein Buch und ein Handtuch und eine Sonneninsel, oder also kannst du noch ohne Handy irgendwo klarkommen, oder ist es, weil es eben auch so fließende Übergänge sind bei dir beruflich und privat, dass das eigentlich dein Werkzeug ist, was du auch immer brauchst?
Nee, tatsächlich, ich sehne mich manchmal danach, das nicht mehr zu haben, weil es ist ja auch irgendwie ein gewisser Druck, ne? Zumindest bei LinkedIn, wo ich echt eben täglich Content mache und das auch will und das ja auch, ne, bis zum gewissen Grad Spaß macht, aber da kommt dann auch manchmal der Punkt, wo irgendwie ich gerade eine Phase habe, wo mir nichts Gutes einfällt an Content und ich will trotzdem irgendwie, will ich denen natürlich was Inspirierendes zu lesen oder zu gucken geben und dann ist das echt so ein Druck, so, oh nee, ich habe für übermorgen, weiß ich nicht, was ich posten soll oder dann für morgen nicht oder ich habe heute noch nichts gepostet und dann ist es echt so ein Druck, wo ich mir dann manchmal mich am liebsten befreien würde und einfach mal so, oh Mann, ich will auch einfach mal den Tag genießen und nicht daran denken, dass ich heute Abend noch irgendwas Sinnvolles posten muss. Insofern habe ich dann auch tatsächlich Ende letzten Jahres war echt so ein Punkt, wo ich konnte dann auch nicht mehr, ich wollte nicht mehr, ich konnte nicht mehr, keinen Bock mehr und habe das dann auch einfach so auf LinkedIn announced, so Leute, ich gehe jetzt nach Vietnam in den Dschungel und ich will euch nicht mitnehmen. Und habe das dann aber kommuniziert, nur weil das ist halt dann nicht Nachteil, aber wenn man eben so eine Community aufbaut, die jeden Schritt und Tritt verfolgt, dann muss man sich eben auch abmelden, wenn man in Urlaub geht. Insofern habe ich das dann gemacht und war dann mal weg, weil ich das auch echt brauchte. Und da hatte ich auch dann nichts. Also ich hatte sämtliche Social-Media-Apps vom Handy und es nur noch genutzt, um irgendwie ja die Route vom Hostel A ins Hostel B zu finden. Okay. Aber ansonsten hatte ich es ausgeschaltet, ja.
Ja, das ist gerade in dieser Influencer-Szene, da gibt es ja in verschiedensten Ausprägungen, ist man natürlich seiner Community auch ein Stück weit verpflichtet. Und hat da, glaube ich, noch einen zusätzlichen Druck, weil es eben nicht so ein typisches 9-to-5-Arbeiten ist, sondern weil man eigentlich rund um die Uhr ja ein Content-Creator ist oder auch Inhalte erzeugen möchte, um da auch quasi das am Laufen zu halten. Und ich glaube, das total kann einen eben auch unter Druck setzen, ne?
Ja, und auf der anderen Seite ist natürlich was unheimlich Cooles, ne, wenn irgendwie, wenn die sich dann bedanken für die einzelnen Beiträge und die, ne, dann kommentieren die und cool, das hat mich inspiriert, der Post. Und das wiederum motiviert mich so unheimlich, ne, also ohne diese Community wäre ich ja auch niemals da, wo ich heute bin. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass wenn man mal dann doch 3 Tage nichts postet, kriege ich dann eine Nachricht, so, Cindy, bist du krank, ist alles okay? Das ist total süß, aber es ist auch total, baut natürlich und nur Druck.
Natürlich sind wir irgendwo auch abhängig von der Technik. Macht dir das irgendwo auch ein Stück weit Sorgen? Es gibt ja immer die Diskussion über diesen gläsernen Verbraucher. Die großen Player wissen alles über uns. Die wissen sicherlich auch, dass du dann irgendwann nach Vietnam gereist bist, wenn du denn da deine Route gesucht hast oder wo du da sogar eincheckst oder sowas. Ich habe kürzlich wieder so ein Erlebnis gehabt. Ich habe für meine Tochter eine Jacke gesucht in einem Online-Shop. Und das ist 3 Wochen her. Diese Jacke verfolgt mich bis heute auf jeder 5. Website, die ich aufrufe, weil dann eben dieses Targeting läuft und dann werden mir die ganzen Banner ich habe die längst bestellt und möchte eigentlich sagen, ey, lass mich damit in Ruhe, aber es macht mir so deutlich, ja, du wirst, dein Verhalten wird irgendwo getrackt, es wird geguckt, wo bewegst du dich, es ist ja alles bekannt. Ist das was, wo du sagst, das ist nun mal so, ich lasse mir nichts zu Schulden kommen und deshalb kann ich mit dieser Transparenz auch wunderbar leben? Oder geht dir das manchmal ein Stück zu weit?
Also ich muss sagen, dass jetzt zum Beispiel die Werbung, die du da gerade gesagt hast, die dann so ausgespielt wird, das ist ja letztendlich schlecht gemacht, weil das nervt. Und eigentlich ist es ja das Ziel eines Unternehmens, wenn die so Werbung schalten, das so subtil zu machen, dass du gar nicht merkst, dass Werbung ist, beziehungsweise es dir hilft, gleich vorkommen. Du siehst das und denkst so, Mensch, das habe ich eh gerade gesucht, Mensch, das wollte ich doch eh kaufen, da klicke ich jetzt drauf. Das heißt, wenn du das so überproportional angezeigt bekommst, ist es tatsächlich einfach schlecht gemacht und noch nicht gut. Das heißt, wir sind heute auch noch gar nicht da, wo wir vielleicht irgendwann mal sein können, mit eben, ja, sag ich mal, künstlicher Intelligenz und Algorithmen, die dir so individuell und benutzerzentriert alles liefern, wie du es gerade brauchst. Aber ich glaube, wenn wir da irgendwann mal sind und das eben dann nicht mehr nervig ist, sondern wirklich hilfreich, dann finde ich das extrem cool und bin ja grundsätzlich großer Fan von Technologien und eben auch von Algorithmen, die uns da das vorschlagen, was wir brauchen oder meinen zu brauchen.
Okay, also würdest du das sogar als Erleichterung sehen oder sagen, hey, das ist doch cool, ich kriege ja eigentlich nur noch das angezeigt, was auch für mich irgendwo relevant ist und habe quasi einen Filter, weil eben jemand schon ein bisschen was für mich über mich weiß und mir dann entsprechend schon vielleicht Reiseziele angucken kann, anzeigen kann, die wirklich relevant sind oder Shopping-Tipps geben kann. So würdest du das fast offensiv bewerten, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, also dafür wird es ja gemacht, dass man uns letztendlich oder dass man Nutzern letztendlich das Leben erleichtert, was man, glaube ich, aber nie vergessen darf. Und unter der Prämisse sage ich auch, dass es gut ist, dass man eben weiß, dass man natürlich in einer gewissen Filterblase in dem Moment lebt. Und wenn es beispielsweise um Nachrichten geht und darum geht, sich zu informieren, ist es halt unheimlich wichtig, dass man nicht nur Nachrichten konsumiert, die einem natürlich vorgeschlagen werden, sondern auch diese Bubble, diese Filterbubble verlässt und einfach versucht, Inhalte zu rezipieren und aufzunehmen, die ja neutral sind oder eben aus allen anderen Filterbubbles auch, ne? Also in dem Moment, wo man, solange man weiß, dass man das, dass das irgendwie automatisiert ist und generiert ist von Algorithmen, was einem da vorgeschlagen ist, finde ich, das kann das sehr hilfreich sein. Man muss es aber wissen und wie gesagt, bei Nachrichten ist das nochmal für mich ein ganz anderes Thema und da muss man gucken, dass man eben ganz fachübergreifend informiert ist und irgendwie ein holistisches Bild hat und nicht nur das aus seiner Filterbubble.
Okay, also wachsam bleiben sollte man trotzdem und nicht jeder Quelle vertrauen, nur weil man meint, das ist auf einen zugeschnitten. Hast du denn den Eindruck, dass jetzt durch die Krise, in der wir uns da befinden, das ganze Arbeitsleben noch technischer geworden ist? Also natürlich muss man für Leute, die jetzt zu Hause sich ihre Arbeitsplätze einrichten, auch erstmal technische Möglichkeiten schaffen. Es gibt ja so die Gewinner der Krise, irgendwelche Videokonferenz-Tools und so weiter, die früher gar keiner auf dem Schirm hatte und die jetzt quasi massiv genutzt werden. Also findet gerade auch mit der Digitalisierung so ein technischer Umschwung statt, dass auch jeder lernt, von außerhalb seine Arbeit machen zu können?
Ja, total. Also ne, am Ende zeigen das auch natürlich so ganz einfache Nutzerzahlen, wie von jetzt einem Videoanbieter Videocall-Anbieter, sagt man vielleicht, wie Zoom, die im beispielsweise Dezember 2019 noch nur 10 Millionen Nutzer pro Tag hatten und das jetzt hochgeklettert ist auf mittlerweile 300 Millionen Nutzer pro Tag. Also daran sieht man ja, wie krass die Nachfrage ist und dass diese Krise uns jetzt letztendlich einen gewaltigen Schub gibt in Richtung Digitalisierung, weil wir gar keine Wahl haben. Insofern ist das auf jeden Fall ein Beschleuniger, glaube ich. Und es zeigt einfach auch nochmal mit Sicherheit vielen Unternehmen, dass sie eigentlich noch nicht bereit waren dafür und noch nicht entsprechend aufgestellt waren für sowas. Und ich glaube, das hat jetzt eben auch einen positiven Effekt.
Ja, siehst du da einen Unterschied zwischen Großstädten und du bist in München, wir sind in Hamburg, das Zentrum der Digitalisierung, das sehen viele ja in Berlin. Da ist man, glaube ich, auch verwöhnt, was so Netzabdeckung, was Technik angeht. Haben Unternehmen, die vielleicht ländlicher platziert sind, aus deiner Sicht größere Schwierigkeiten, da auch die entsprechende Technik bereitzustellen?
Also ich glaube grundsätzlich, ein Internetanschluss mit einer vernünftigen Verbindung, der ist, glaube ich, mittlerweile auch in ländlicheren Umgebungen definitiv gegeben. Dass das jetzt noch nicht überall flächendeckend LTE ist und 5G schon mal gar nicht, das stimmt. Aber wenn es darum geht, eben im Kontakt zu halten, mit mehreren Leuten eine Zoom-Konferenz zu machen, glaube ich, ist das mittlerweile überall möglich. Das ist jetzt eine Einschätzung von mir. Und klar, wenn es um sowas geht wie 5G, die 5G-Technologie, dann da sind wir einfach in Deutschland noch nicht. Und das ist ja auch das, was letztendlich viele kritisieren und bemängeln, wo wir einfach viel mehr Gas geben müssen, dass wir uns da entsprechend aufstellen. Aber da sind eben ja die großen Anbieter auch an. Und zumindest Vodafone konnte ich da ein bisschen besser kennenlernen, auch in dem Bereich, und sehe, was die machen. Und was man fairerweise auch mal sagen muss, ne, die 364 Tage, an denen alles rund läuft, sagt ja auch keiner, es läuft alles rund, ist ja klasse, sondern alle sagen natürlich immer nur, oh, da funktioniert noch nicht, da funktioniert noch nicht, und die machen ja schon, also ne, wenn ich mir angucke, wie die sich einsetzen und dass solche eben auch Telekommunikationsanbieter jetzt auch sämtliche irgendwie Angebote haben fürs zu Remote-Arbeiten, fürs mobile Arbeiten, für auch kleine und mittelständische Unternehmen in ländlicheren Regionen, dann sieht man, dass die sich echt alle bemühen, aber ja, es braucht halt irgendwie in Deutschland doch noch einfach ein bisschen mehr Zeit.
Wir sehen nur auch wieder in der Personalberatung, dass teilweise der Standort eben das entscheidende Kriterium ist, ob Stellen schneller oder weniger schnell besetzt werden können, weil auch da so der Wunsch der potenziellen Mitarbeiter, die haben ganz klare Vorstellungen davon, und da gibt es durchaus Standorte, die einfach schwer zu besetzen sind, und das sind meist die etwas ländlicher gelegenen Firmen. Auch wenn die hochattraktive Jobs bereitstellen, so liegt es tatsächlich weniger an der Technik, sondern eher dann an dem Standort.
Was du gerade sagst, ist absolut so. Also ich sag dir ganz ehrlich, ne, SAP in Walldorf. Keine Ahnung, wer Bock hat, nach Walldorf zu ziehen. Ich mit Sicherheit nicht. Also ist mir wirklich ein Rätsel, wie die genug Entwickler, Software Engineers und sonst was finden, weil für mich ist das ganz klare irgendwie eine Standortfrage. Ich möchte irgendwie unbedingt in einer Stadt leben, da wo das Leben pulsiert, da wo man jeden Abend gefühlt auf irgendwelche coolen Meetups und Digital-Events gehen kann. Und das ist einfach da nicht der Fall. Und ich sehe das als ganz klar ein Nachteil und finde auch verrückt, wie die sich immer noch, also einige Unternehmen sich eben immer noch an diesen Standorten halten können. Das ist schon echt krass.
Ja, das stimmt. Du hast jetzt gerade so den Kontakt angesprochen mit anderen Leuten. Hast du da jetzt so ein bisschen Entzugserscheinungen denn von diesem fehlenden persönlichen Kontakt, oder hast du dich eigentlich so an das virtuelle, an den virtuellen Austausch gewöhnt, dass du sagst, ach, das kann erstmal auch noch ein bisschen so weitergehen? Also gehört das für dich dazu, dass man sich auch viel mit anderen Menschen trifft, beruflich und privat, oder ist das im Moment kein Thema?
Ja, also was ich schon vermisse, sind so ein bisschen diese Moderation und Aufträge als Speakerin, wo ich eben auch diese Bühnenerfahrung mache, die ja auch einfach Spaß macht. Irgendwie da hat man irgendwie immer so einen Adrenalinkick, und nachher kommen viele Fragen und die Leute irgendwie, du hast das Gefühl, du erreichst sie total direkt und kannst sie irgendwie inspirieren und denen irgendwie den Tag versüßen, und das vermisse ich echt, muss ich sagen, also diese Auftritte. Aber ansonsten habe ich jetzt eben total viel Zeit gewonnen, um einfach andere Projekte zu machen, für die ich sonst viel zu wenig Zeit habe. Und insofern kann ich auch sagen, also jetzt diese Reiseaktivität, die jetzt extrem eingeschränkt ist, und ich bin vorher auch, teilweise in einer Woche in 4-5 Städte gereist, was ich auch einfach zu viel fand, was mich total auch angestrengt hat und mich auf Dauer müde gemacht hat. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt tiefenentspannt und bin richtig dankbar über diese Zeit, auch wo ich einfach mal zu Hause bin und von zu Hause arbeiten kann, und kann mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen, zu 100% wieder zu dem zurückzugehen, wie es vorher mal war. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt, wo ich das andersrum mal kenne, einfach viel zu Hause zu sein, habe ich das echt genossen und bin einfach viel entspannter und ausgeschlafener. Ich habe auch sonst echt einfach dann zu wenig geschlafen. Und ganz ohne Auftritte nicht, möchte ich auch nicht. Aber ich werde das reduzieren und das halt auch nochmal mehr machen, worauf ich wirklich Bock habe, und nicht mehr jede Reise antreten. Und ich glaube, das ist ein Learning für viele Unternehmer auch, die viel reisen, und dass sie sagen so, dass man wirklich bei jeder Reise überdenkt, muss ich da wirklich physisch persönlich erscheinen oder geht das auch irgendwie anders? Und das ist für uns alle gut, glaube ich. Für uns, dass wir entspannter sind, für unsere Umwelt, dass wir nicht durch die Welt jetten. Ich glaube, das hat viele, viele positive Effekte.
Das stimmt auf jeden Fall. Das Thema hatten wir in unserer letzten Folge, da ging es um die neue Mobilität, wo wir genau das auch so ein bisschen beleuchtet haben, ob man tatsächlich danach wieder da weitermacht, wo man vorher aufgehört hat. Es gibt einen großen Halo-Effekt weltweit, wie sich die Natur erholt, und ich glaube, die meisten nehmen mit, dass man das doch erhalten sollte und tatsächlich eben auch in Zukunft überlegt, ob man vielleicht solche Videokonferenzen nicht auch dauerhaft zur Institution machen kann, um eben nicht physisch zusammenzukommen. Aber klar, gibt es auch immer noch diesen Austausch oder so den Flurfunk oder das Treffen von anderen Leuten, was man eben durch nichts ablösen kann. Und ja, ich glaube, so das Thema Teambuilding spielt auch immer noch eine wichtige Rolle. Sonst sind wir nachher alle kleine, so separat arbeitende Einheiten, die sich für Projekte verbinden und dann wieder in neuen Gruppen arbeiten. Und dann wird das ja fast so ein bisschen, hat das was Maschinelles, weil so jeder in seiner Zelle sitzt und von dort aus so zuarbeitet. Ich glaube, irgendwo in der Mitte ist die Wahrheit. Aber klar, das Thema Reisen ist ein Zeitfresser, ist ein Stressfaktor für viele. Und insofern kann man sich da, glaube ich, vornehmen, auch das zu reduzieren in Zukunft.
Ne? Absolut, ja.
Glaubst du dann auch, dass die ganze Event, also alles, was du an Veranstaltungen machst, ist das auch, wird das weniger, weil die Leute da einfach sowas hinterfragen, oder ist das Thema der Großveranstaltung für dich ein wichtiger Part und da wird es dann auch zu alter Frequenz wieder zurückgehen?
Ich glaube, da geht es tatsächlich, wird es zu alter Frequenz zurückgehen. Und ja, ich sag mal so, also das sind ja auch wirklich Sachen, die nochmal eine ganz andere, auf einer ganz anderen irgendwie Skala Einfluss haben, weil du halt, wenn du zu so einem Event irgendwie reist, irgendwie zweimal im Jahr an zwei ausgewählten irgendwie Konferenzen, die du unbedingt besuchen möchtest. Ja, ich meine, ganz können wir Reisen sowieso wahrscheinlich nicht einstellen. Wir können uns halt eher überlegen, dann mal mit dem Zug zu fahren. Aber diese zwei Groß-Events, wo du halt an einem Tag etliche Termine machen kannst, etliche irgendwie Kunden und Kollegen treffen kannst, die du vielleicht sonst nicht immer siehst, weil die in ganz Deutschland verteilt sind, also die lohnen sich ja dann auch wirklich. Und ich glaube, es ist jetzt auch Quatsch zu sagen, wir streichen jetzt nach Corona, haben wir gemerkt, wie unnötig eigentlich das alles ist und wir lassen das komplett sein. Also ich glaube, das ist gar nicht das Ziel und das wird auch nicht so kommen. Aber es sind, glaube ich, eher diese Meetings mit vier Personen, die dann alle für zwei Stunden irgendwo hin anreisen, die man sich vielleicht eher sparen kann. Ne? Also diese zwei, drei Groß-Events im Jahr, okay, es sind mittlerweile natürlich wesentlich mehr, es sind nicht zwei, drei, aber für jeden Einzelnen sind es wahrscheinlich nur zwei, drei. Und ich glaube, das wäre jetzt am falschen Punkt wahrscheinlich gespart und das ist auch nicht das, wo ich Abstriche machen werde, sondern da werde ich wahrscheinlich auch weiterhin reisen. Aber es sind halt eher diese kleineren Meetings, wo ich mir da halt denke, hey, warum nicht ein Videocall?
Okay. Und wie schützt du deine Unterlagen zu Hause? Also wenn du zu Hause arbeitest, hast du da was verändert? Weil alles, was du hast, also dein Geschäftsleben ist ja quasi wahrscheinlich auf einem Notebook oder auf einem Tablet oder sowas. Hast du dich da entsprechend ausgerüstet, dass du weißt, das ist alles irgendwie safe, oder tust du was dafür, dass du, dass dir nichts verloren geht?
Da bin ich ganz schlecht drin, ehrlicherweise, obwohl ich da sogar drüber berichte auf meinem Channel. Das ist halt immer das Ding. Ne? Gerade wenn du so eher der Unternehmertyp bist, der willst, dass die Sachen vorangehen, dann ist man so Stichwort Sicherheit wahrscheinlich das Letzte, worum man sich irgendwie kümmert, weil das gefühlt alles auffällt und nicht die Sache an sich voranbringt, aber natürlich trotzdem unheimlich wichtig ist. Und ja, also ich habe natürlich so alle nutze ganz normal alle gängigen Programme und habe alle Sachen, die super wichtig sind, irgendwie nochmal auf einer externen Festplatte gespeichert, aber eben auch in der Cloud. Und das ist so das, wo ich meine Sachen gespeichert habe und ja, nutze da jetzt, wie jeder andere wahrscheinlich auch, sich absichert, die gleichen Möglichkeiten und Tools, die man hat, dass man von allem irgendwie eine zweite kopiert, eine liegt in der Cloud, eine liegt irgendwie auf so einer externen Festplatte zu Hause. Das ist so mein Weg, mich ja irgendwie da durchzukämpfen. Aber mit Sicherheit bin ich da nicht die Expertin für, beziehungsweise auch einfach habe immer meinen Fokus immer nach dem vorne raus und das irgendwie mehr passiert und dann am Ende so, oh, wir müssen ja auch noch das und das und Sicherheit und hier und da. Da muss ich wahrscheinlich auch noch mich besser informieren immer.
Dann erlaub mir an der Stelle den Hinweis, dass es eine Geräteschutzversicherung gibt. Wenn du ein Gerät privat und gewerblich nutzt, dann deckt das ab, quasi, wenn das Gerät kaputt geht oder auch wenn Daten darauf auf dem Gerät kaputt gehen. Ja. Und für alles, was du an Daten und Hacker-Angriffen dich bedroht, kriegst du durch eine Cyberversicherung abgedeckt, die quasi auch dafür zuständig ist, deine Daten zu sichern, sodass dir von deinen vielen kreativen Ideen nichts verloren geht, sondern wir noch von dir in Zukunft viel hören und sehen werden.
Ja, siehst du, das ist doch dann mal was für mich, würde ich sagen.
Liebe Celine, vielen, vielen Dank. Das war wirklich spannend, ein bisschen was von dir zu hören. Das ist spannend, dir zu folgen, zu sehen, auf wie viel Bühnen du dich so rumtreibst. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg bei deinen Projekten. Und ja, vielleicht haben wir mal wieder Themen, die wir in der Zukunft besprechen können. Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, total. Vielen, vielen Dank. Du bist ein super Host und Moderator. Sehr, sehr cool. Danke dafür.
Oh, vielen Dank. Und an die Hörer, mehr Beiträge findet ihr auf dem Blog der Ergo-Versicherung unter blog-ergo.de und auf allen gängigen Social-Media-Kanälen unter Ergo Deutschland. Viel Spaß, bleibt gesund, passt auf euch auf. Euer Kai.